wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
This is GFL Football.
Road to German Bowl. Der GFL-Podcast mit Nicolas Martin und Christian Schimmel auf meinsportradio.de.
Road to German Bowl, der GFL-Podcast hier bei meinsportradio.de. Wir sprechen wieder über das Geschehen in der German Football League. Wir sprechen über den letzten Spieltag, Woche 9, blicken voraus auf Woche 10. Mein Name ist Nicolas Martin und mein Kollege Christian Schimmel. Hallo Christian.
Hallo Nicolas.
Jo, 8 Spiele, volles Programm, wobei wir werden jetzt vielleicht nicht jedes Spiel ganz intensiv in der Rückschau betrachten, weil da waren auch ein paar klare Dinge dabei, aber wir fangen natürlich an mit den New Yorker Lions aus Braunschweig, letzte Woche Eurobowl-Sieger geworden, jetzt Heimspiel gegen die Rebels und wir haben ja die ganze Saison gehört von Troy Tomlin, ich möchte 4 Quarter Football von meinem Team sehen. Und sein Team sagt, nö. Und wenn das Team mal gegen einen guten Gegner nö sagt, dann kommt so ein Eurobowl raus, wo man sich erstmal aus dem 19-7 rausbuddeln muss. Und kommt dann so ein Spiel gegen die Rebels bei raus, wo man sich aus einem 6-24 rausbuddeln muss zur Halbzeit. Und letztendlich 21-26 verliert. Es gibt also nur noch 2 Ungeschlagene in der GFL. Braunschweig gehört nicht dazu. Und ja, auf der anderen Seite könnte man sagen, die Rebels können sich noch mehr über diese Niederlage gegen Kiel ärgern, als sie so wahrscheinlich schon tun. Aber fangen wir mal bei Braunschweig an. Grund zur Sorge, Fragezeichen.
Ja, würde ich sagen. Nicola, man ist das ja einfach nicht mehr gewohnt. Man ist das ja nicht mehr gewohnt, dass Braunschweig überhaupt antastbar ist, vor allen Dingen zu Hause.
5 Turnover, 10 Strafen.
Und das sind, wenn man ehrlich ist,
für Troy Tomlin 16 Fehler zu viel, mindestens. Ja?
Mindestens. Wer weiß, was es da noch an falschen Assignments oder Ähnlichem gegeben hat. Denn sonst wären gewisse Touchdowns auch mit Sicherheit nicht zustande gekommen. Die Lions im ersten Viertel mit einem guten Drive über 14 Spielzüge, der sie dann auf 14-6 rangebracht hat. Auch da der Extrapunkt geblockt, also auch da wieder eine Sache, die man kritisieren kann. Und dann über weite Strecken des Spiels komplett abgeschaltet, haben dann profitiert von einer Verwirrung im Kick-Return-Team der Rebels, wo sie dann den Ball erobern konnten. Das war jetzt nicht ein Allgäu-Kommitzer-esker toller Onside-Kick, sondern das war ein bisschen Zufall mit dabei. Und daraus kommen sie dann halt 10 Minuten vor Schluss auf 21-24 ran und dann denkst du eigentlich, ja, Braunschweig macht das schon. Braunschweig hat das die letzten Jahre immer gemacht, die werden das schon hinkriegen. Und das Einzige, was da noch produziert wird, sind 2 Punkte allerdings für die Rebels durch eine Safety der Lions. Und ja, Nicola, eigentlich habe ich vor der Saison gedacht, trotz der Verletzung von McClendon, trotz einem neuen Quarterback, dass die Substanz in diesem Team immer noch sehr gut ist. Das Receiving Corps ist meiner Meinung nach immer noch eines der besten in Deutschland. Wenn nicht das, es ist das Beste für mich in Deutschland, Punkt. Aber die waren nicht in der Lage, ein giftiges Rebels-Team zu schlagen. Und in der Vergangenheit haben die Rebels auch immer noch mal dazu tendiert, solche Spiele auch noch wegzuschmeißen.
Und wenn ich mir die Statistiken anschaue, frage ich mich sowieso, wie die Rebels das gewonnen haben. Sie haben 200 Yards Offense weniger. Sie haben 58 Yards Laufspiel, was für sie nichts ist, ja, für ein Team, das über den Lauf kommen muss. 27 Läufe für 58 Yards, 2,1 im Schnitt. Da würde sie normalerweise sagen, dass für ein Team, das über den Lauf kommen muss, ist Ende Gelände. Aber Terry Robinson tatsächlich 13 von 15. Also ich weiß nicht, wann zuletzt ein Quarterback gegen die Lions fast 90% Passquote hatte. Davon 3 Touchdowns. Und so reicht es dann mit dazu einer Defensivleistung. Aber ja, also ich muss sagen, ich bin überrascht, dass es tatsächlich dann so gelaufen ist. Es erinnerte, wenn man sich die Lions angeschaut hat, phasenweise an dieses komplett zerfahrene La Courneuve im ersten Spiel. Bloß, das war das erste Spiel. Inzwischen hat ja Braunschweig ein paar mehr gespielt. Da könnte man ja annehmen, dass im Was war das? Das war das 6. Ligaspiel und davon, sie haben noch 3-mal Big Six, also das ist im 9. Spiel dann sowas sitzt. Aber ja, so ein, es ist ein Jahr des Umbruchs und ein paar müssen anscheinend rumkommen. Was interessant ist, ist, dass die Rabbits ja auch in der Defense einen großen Umbruch hatten und es trotzdem gehalten haben. Also ja, ich bin überrascht, dass es auch so deutlich war zur Halbzeit. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Letztes Jahr wissen wir noch, die Rabbits gegen Tom Van Doyen, weil sich ja Casey Terrio verletzt hatte, in Berlin knapp verloren. Und da haben sie sich geärgert. Da hat der Kim Kutschi im Interview gesagt, das hätten wir gewinnen müssen. Dieses Jahr haben sie gewonnen und bringen sich in gute Positionen. Müssen sich ja allerdings natürlich ärgern, dass sie gegen Potsdam und gegen Kiel verloren haben. Besonders gegen Kiel, deswegen war ja total unnötig.
War es auch. War es auch mit einer Führung spät im Spiel gegen eine Kieler Offense, die jetzt nicht gerade für Big Plays außerhalb von diesen Zone-Read-Runs von Lennis McFerrin bekannt ist. Ich schätze die Substanz
bei den Lions im Norris Footman. Lennis McFerrin ist der Running Back der Lions.
Genau. Ja, richtig. das ist, wir haben das schon mal mit dem gepflegten Namen gehabt. Zurück zum Punkt. Ich glaube, dass die Lions nach wie vor mehr Substanz als die Rebels haben. Aber das Ding ist, gegen gute Mannschaften werden halt Dinge ausgenutzt. Du fragst dich, warum sie verloren haben. Meine erste Antwort wäre ja 5 Turnover. Punkt. Und dadurch war halt der zweite Drive ein extrem kurzer. Der erste Touchdown passiert durch einen Play-Action-Spielzug mit über 67 Yards. Und ich glaube auch, dass der dritte Touchdown auch durch einen Turnover begünstigt. Nee, war glaube ich nicht. Weil bin ich mir nicht mehr sicher. Aber das haben die Rebels halt in dem Fall ausgenutzt. Und klar, sie haben jetzt zwei Niederlagen schon auf dem Konto. Für Braunschweig war es die erste. Allerdings, Nikola, es war jetzt auch das erste Spiel, was wirklich relevant war für die Lions. Und zumindest in der GFL, und das haben sie verloren. Und ich denke, dass die Stimmung nicht besonders gut sein wird in Braunschweig dieses Wochenende. Jetzt geht's nach Dresden. Das ist direkt die nächste Knalleaufgabe. Der Druck wird nicht niedriger sein. Ich bin wirklich gespannt, wie das ausgeht.
Das dann im zweiten Teil der Sendung, beziehungsweise im Vorschauteil. Ja, die Dresdner, die in Kiel arbeiten mussten, die in einem Rückstand hinterhergelaufen sind. Allerdings, nachdem es zwischendurch 13-23 stand und 3-13, machen sie 21 Punkte im Stück, gehen 34-23 in Führung und gewinnen das Ding 34-31. Zwischendurch die Kieler, die einfach zu viel wollten, mit einem Double Forward Pass, der intercepted wird. Und ja, beide Pässe waren nach vorne. Dresden damit den direkten Vergleich gegen Kiel gewonnen. Das war beim Vorfeld schon klar. Bei 35 Punkten war das eigentlich durch die Geschichte. Jetzt haben sie ja beide Spiele gewonnen. Bleiben Tabellenführer in der GFL. Und was die Rebels die Woche davor nicht gemacht haben, haben die Dresdner jetzt quasi übernommen, nämlich, dass die Kieler zu 95% aus den Playoffs raus sind.
Das ist das eine. Und das war mal eine Mannschaft, die Dresden wirklich, die Kiel wirklich gepflegt auf beiden Wegen auseinandergenommen hat. Über 200 Yards Rushing, über 250 Yards Passing. Das ist schon eine Ansage von Dresden.
Und vor allem für ein Team, von dem man sagt, dass es nicht so gut laufen kann.
Eben, das bis dahin Probleme hatte. Wir reden jede Woche über die Turnover von den Rebels, unter anderem von Trent Norville. Die hat er diese Woche nicht gehabt. 21 von 39 ist nicht geil, aber die wichtigste Zahl ist die 0 bei den Interceptions. Die 2 bei den Touchdowns ist nicht schlecht, aber die 0 bei den Interceptions ist, glaube ich, jetzt erstmal das, was uns Stolber, dem Headcoach, da am wichtigsten ist. Und ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass die 34 Punkte so spät im Spiel noch erreichen können. Das sah zwischenzeitlich es war auch eine starke Kieler Leistung, aber Dresden hat es dann am Ende gewonnen und der Signature Drive ist der, der im Scoring Summary gar nicht auftaucht, sondern es ist der allerletzte, wo sie, also die Kieler kommen auf 3 Punkte ran, mit etwas über 7 Minuten noch auf der Uhr. Und dann kommt Dresden mit dem Ball an der eigenen 26 und läuft halt komplett die Uhr aus. Und das musst du halt wirklich erstmal schaffen mit einem Drive, der dann tatsächlich an der Kieler 8 endet und 7 Minuten von der Uhr nimmt. Und das ist, glaube ich, ein sehr gutes Zeichen für eine Monarchs-Mannschaft, die sich langsam, aber sicher wirklich zu finden scheint. Und damit eine echte Gefahr in dieser Liga wird. Ja, Dresden bis jetzt nur mit einer Niederlage.
Bei den Rebels?
Bei den Rebels, genau. Das war allerdings sehr deutlich. Aber die bringen sich in eine Position, wo sie für mich, Nicola, und ich weiß nicht, wie du das siehst, jetzt schon ein Stück weiter sind. A, als Anfang der Saison und B, als ich sie generell vor der Saison gesehen hätte nach dem dicken Umbruch.
Zumal sie auch so ein bisschen dieses Rebels-Trauma vielleicht mit diesem Spiel abgearbeitet haben, weil die Kilbotic Hurricanes spielen ja einen Stiefel, der sehr Rebels-ähnlich ist. Ja, viel Laufspielen, Quarterback, der mehr ein Läufer ist als ein Passer. Und die Kieler Defense, die haben wir die letzten Wochen gelobt. Die war besser geworden über die letzten Wochen. Und trotzdem haben sie fast 500 Yards gemacht und 34 Punkte. Das heißt, das Ganze bei einer langen Auswärtsfahrt nach Kiel, das ist für Dresden die längste im ganzen Jahr. Das sind alles positive Sachen, die man mitnehmen kann. Und die Rebels hat man ja zu Hause im Rückspiel. Letztes Jahr war es ja ein absoluter Shootout.
Ja.
Sowas würde ich jetzt auch erwarten. Also für die Dresdner gilt jetzt quasi, aber auch genauso wie für die Rebels, nach dem Spiel gegen Dresden, hey, jetzt müssen sie quasi das Break bestätigen und nicht sofort das Rebreak kassieren, ja.
Ja.
Und das Break bestätigen heißt, ja, wir nehmen es mal in den Mund, heißt Braunschweig schlagen. Das ist jetzt der Anspruch, wenn du Nordmeister werden willst, dann muss das jetzt halt der Anspruch sein. Punkt, Ende aus.
Das muss der Anspruch sein. Ich glaube ja, dass die Dresdner gar nicht so glücklich sind über die Niederlage von Braunschweig. Weil der Fokus bei den Lions etwas größer sein könnte, als er vielleicht gewesen wäre, wenn sie irgendwie Berlin mit 30 Punkten geschlagen hätten.
Das ist immer die das ist die einzige Woche im Jahr, wo ich es immer bereue, nicht in der Nähe von Braunschweig zu leben. Weil das stelle ich mir das Training der Lions immer sehr interessant vor.
Vielleicht, ich weiß nicht, ob Troy Tomlin auch noch ein Freund der Medizinbälle ist oder ähnlich, keine Ahnung, aber.
Der ist Freund des verbalen Medizinballs, falls du verstehst, was ich meine.
Ja, das verstehe ich dann schon und die Ansprüche sind mit Sicherheit andere. Auf der anderen Seite muss man halt auch klipp und klar sagen, wir reden jetzt von der letzten Endes knappen Niederlage gegen Berlin, da ist ja noch nichts verloren für Braunschweig im Kampf um die Nordmeisterschaft. Am Samstag verlieren, dann wäre es vielleicht ein bisschen unangenehmer. Aber wir haben in dieser GFL Nord keine Mannschaft mehr ohne Verlustpunkt. Wir haben eine Mannschaft ohne Niederlage bis jetzt, das sind die Kölner. Aber die haben auch noch die ganz dicken Brocken vor der Brust. Von daher ist das auch noch nicht jetzt so wahnsinnig aussagekräftig, dass die Kölner noch kein Spiel verloren haben. Denn ich weiß nicht, wie es dir geht, Nikola, für mich sind sie aktuell nicht das zweitbeste Team der GFL.
Nee, sind sie auf keinen Fall. Sie sind dabei, genau. Sie haben wichtige Siege, nämlich gegen Kiel den direkten Vergleich gewonnen und 3 Punkte geholt und gegen Potsdam das Hinspiel gewonnen. Das heißt, das sind wichtige Siege auf dem Weg in die Playoffs, aber tatsächlich, sie haben bisher nur, wenn wir auf die Tabelle aktuell schauen, gegen 5, 6, 7, 8 gespielt und dabei halt 1 Punkt in Kiel liegen gelassen, über den sich Patrick Köpper heute noch ärgert. Aber ja, jetzt kommt der harte Teil des Programms und fast nur noch hart. Ja, also sie haben dann ein Rückspiel gegen die Huskies und ein Rückspiel gegen Potsdam. Ansonsten geht es nur noch gegen Braunschweig, Rebels und Monarchs. Also herzlichen Glückwunsch. Ja, wir haben noch 2 Minuten, um Köln zu besprechen und den Rest. Köln gewinnt in Hildesheim, Potsdam gewinnt in Hamburg. Dürfte beides wenig überraschend gewesen sein. Was wir vielleicht erwähnen sollten, Hamburg mit Offensive Coordinator Kirk Heidelberg. Das hatten wir letzte Woche schon gesagt. Wir hatten den Namen nicht genannt. Aber das wird dann lauflastig.
Das wird lauflastig. Ich war jetzt in Hamburg bei dem Spiel und ich meine, Colby Goodwin ist für mich einer der besten Running Backs der Liga. Und Hildesheim hatte in den letzten Jahren immer vermehrt Probleme, das Laufspiel zu stoppen. Die Frage ist, wie weit du damit kommst. Ich denke, man muss auch Moritz Mark, dem neuen Quarterback, ein bisschen Vertrauen schenken. Potsdam hat das Spiel kontrolliert und vor allem mit seiner Passing Offense nach einer harten und langen Tour in Mailand da drin sehr souverän gewonnen und ja, gut, Köln hat ja in Hildesheim dann am Ende auch, wenn es zwischenzeitlich etwas enger war, das Spiel auch kontrolliert.
Ja, das war wie letzte Woche. Köln hat nie wirklich Zweifel aufkommen lassen, wer das Spiel gewinnt und Hildesheim war damit, das war halt eine Nummer zu groß für die, ja. Sie wurden jetzt nicht komplett überfahren wie von Potsdam Anfang der Saison, aber trotzdem, das, da gehen dann Anspruch und Realität ein bisschen auseinander und jetzt fehlt da noch Phil Gamble für 6 bis 8 Wochen mit einem gerissenen hinteren Kreuzband oder angerissen, weiß man nicht so genau, aber auf jeden Fall, da fehlt dann auch ein Leistungsträger, das heißt, jetzt muss Reggie Bullock es richten. Dann machen wir eine kurze Pause und dann sprechen wir über den Spieltag in der GFL Süd. Bis gleich.
Die BMW International Open live auf meinsportradio.de. Vom 21. bis 24. Juli berichtet meinsportradio.de live aus dem Golfclub Gut Lerchenhof. Sei dabei, wenn Martin Keimer, Sergio Garcia und Co. an den Abschlag gehen. Mit umfangreichen Hintergrundberichten, Interviews direkt vom Grün und natürlich der Live-Berichterstattung vom Turniergeschehen bietet dir meinsportradio.de das Golfsport-Komplettpaket. Die BMW International Open. Live auf meinsportradio.de. Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Vom 1. bis 15. Juli berichten unsere Tennisexperten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse des ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Das tägliche Update aus Wimbledon auf meinsportradio.de.
Teil 2 bei Road to German Bowl, dem GFL-Podcast hier bei meinsportradio.de. Wir sprechen jetzt über die GFL Süd. Nicolas Martin, Christian Schimmel, der Meister, war unterwegs in München und hat am Ende 44-14 gewonnen, Christian. Proklamiert dann auf der Webseite, ja, 7 Starter haben gefehlt, trotzdem eine super Leistung. Ja, und die Münchner waren aber auf ihrer Seite zufrieden mit, ja, sah besser aus als gegen Ingolstadt, was nehmen wir aus dem Spiel mit?
Also klar haben 7 Meister gefehlt, aber für mich sieht Hall stellenweise echt angreifbar aus dieses Jahr.
Ja, okay, also okay, stopp. Wer sieht denn nicht angreifbar aus dieses Jahr?
Ja, das, jetzt hast du das Problem wunderbar festgestellt. Aber das waren wir aus den letzten Jahren nicht gewohnt. Da ist Braunschweig vorne wegmarschiert, da ist Hall im Süden wegmarschiert. Irgendwann kam die Universe dazu, was es dann im Süden wirklich spannend gemacht hat. Aber weiß ich nicht. Es ist dieses Jahr nicht mehr so eindeutig. Und ich will nicht mehr ausschließen, dass Mannschaften wie Ingolstadt, an Marburg will ich noch nicht glauben, da müssen wir wirklich nochmal sehen, was der neue Quarterback kann. Da werden wir bei uns ja am Wochenende in Person davon überzeugen können.
Ich die nächsten 2 Wochen. Ich die nächsten 2 Wochen. Ich habe sie die Woche drauf, dann in den Hall.
Okay. Da werden wir einfach sehen, was dabei rauskommt. Aber sie sehen halt nicht mehr unangreifbar aus. Und ja, es fehlen viele Leute, unter anderem auch wieder Rutenbeck, der scheinbar doch eine relativ langwierige Geschichte hat. Auch Havertz hatte jetzt in dem Spiel zumindest keinen Catch. Da muss man sehen, wie sich die Verletzten-Situation entwickelt. Auf der anderen Seite, wenn du auswärts 44-14 gewinnst, darfst du dich vermutlich auch nicht beschweren.
Und den Gegner bei minus 37 Laufjahrs hältst?
Dafür gehen jetzt wirklich das erste Mal 14 Punkte in die, wie viele Punkte hat die Haller Starting Defense kassiert, in die Wertung ein. Denn zu dem Zeitpunkt war die noch drauf. Also das vielleicht, wer jetzt zu Hause das Scoresheet weiterfüllt, diesmal kommen 14 Punkte drauf.
Ja, dafür dann die Haller dann auch mit einem Defense-Touchdown und einem Special-Teams-Touchdown. Ja, das also zu Hall gegen München. Dann schauen wir auf den zweiten. Der zweite hat nämlich in dem Person in dem Moment Frankfurt die Invaders zu Gast gehabt. Kickoff war 21 Uhr, wieder das späte Spiel in Frankfurt. Ein Spiel, in dem sich Frankfurt durchsetzt, 24-14. Dabei die Ingolstädter bei minus 26 Laufyards hält, aber schlanke 20 Strafen für 198 Yards kassiert. Das heißt, eigentlich sind sie noch zweimal mehr übers Feld, aber es gab Strafen. Ist es jetzt ein Qualitätsmerkmal, dass sie es trotzdem gewinnen? Oder ist es Grund zur Sorge, dass diese Strafenproblematik einfach nicht abreißen will bei Frankfurt? Ich habe schon mal vorhin die Statistiken durchgearbeitet in Vorbereitung auf meine Spiele am Wochenende und Frankfurt in Sachen Strafen, im Amerikanischen würde man sagen dead last, nämlich 123,3 Yards pro Spiel. Der nächstschlechtere, und das ist eigentlich auch kein Ruhmesblatt, ist Marburg mit 45,5. Nur mal so im Vergleich, Topwert der Liga ist Köln mit 46 Yards pro Spiel.
Ja, und das sind wir vor allen Dingen von Frankfurt in den letzten Jahren nie gewohnt gewesen. Das war immer eines der diszipliniertesten Teams der Liga oder der disziplinierteren zumindest. Und nein, das ist kein Qualitätsmerkmal für mich. Also, was die Defense kann, wissen wir. Die haben in dem Spiel eigentlich auch nur zwei Big Plays abgegeben. Insofern herzlichen Glückwunsch an den Herrn Meller, der dann entsprechend mal John Tittle geschlagen hat für einen langen Touchdown. Das passiert im Jahr ungefähr einmal pro Saison.
Manchmal null.
Und manchmal null. Und ansonsten, klar, deine Defense produziert drei Safeties und du gewinnst dieses Spiel halt trotzdem, aber ich sag mal so, bis auf das Spiel gegen München haben die Dukes noch ein einziges wirklich überzeugendes Spiel abgeliefert. Und
ja, aber Frankfurt hat Marburg gebügelt und ansonsten sind wir da auch ein bisschen ratlos. Okay, Braunschweig vielleicht, aber sonst?
Ja, und ich meine, sie haben Marburg gebügelt an einem Tag, wo die Marburger Coaches schon zur Halbzeit dann wussten, dass sie das Tape wegschmeißen können. Also
das 42-0 gegen Stuttgart klammer ich einfach mal aus, weil da ging bei Stuttgart gar nichts. Also von daher.
Ja, weiß ich nicht. Also ich gebe zu, ich hatte mir von der Offense der Universe mehr erwartet insgesamt. Sie haben eigentlich auch immer noch ein sehr gutes Receiving Core, insbesondere mit Timothy Thomas, der da jedes Jahr seine Yards macht. David Gironianza ist kaum zu stoppen. Aber sonst passiert halt nicht so wahnsinnig viel. Das Laufspiel ist weniger überzeugend als im letzten Jahr, was mit Sicherheit auch mit der Offensive Line zu tun hat. Die Defense wird halt zusehen, dass du nahezu in allen Spielen sein wirst und eine Menge von diesen Spielen gewinnst. Nur wenn du mal 30 Punkte brauchen solltest, was die Ausnahme sein wird, dann fehlt mir da momentan so ziemlich die Fantasie, wie die Frankfurter da hinkommen wollen. Denn dafür passiert mir offensiv zu wenig und sie nehmen sich mit vielen Strafen halt auch effektiv raus. Und auch aus guten Situationen, aus guten Art Drives raus. Und es ist ungewohnt, Nikola. Ich habe ja die Strafenstatistik, ich weiß gar nicht, vor welchem Spiel ich mir die mal angeschaut hatte. Ich glaube tatsächlich vor dem letzten Spiel von Hamburg gegen Potsdam. Und da war ich wirklich überrascht, wo die Universe steht. Aber sie steht da halt einfach auch zurecht. Ja, das ist kein Zufall. Und ich glaube, Andreas, das sieht man auch im Magazin von GFL TV, dass wir euch natürlich immer empfehlen zu schauen, dass er wirklich mit zwei angepissten Headcoaches zu tun hatte. Eugen Haaf von Ingolstadt, weil sie es nicht gewonnen haben. Und Brian Kaler von Frankfurt, wie sie es gewonnen haben in dem Sinne, beziehungsweise wie sie sich das Leben schwer gemacht haben. Also mich überzeugt das nicht, aber es wird vermutlich reichen, um Zweiter im Süden zu werden, mindestens.
Wir machen uns also Sorgen um Braunschweig und Schwäbisch Hall, um Frankfurt, um Argentinien sehe ich gerade. Definitiv Argentinien. Argentinien hätte auch Schwierigkeiten, in den German Bowl zu kommen mit der Leistung.
Wenig Physis.
Das heißt, es würde uns aber im Umkehrschluss auch jetzt nicht wundern, wenn der German Bowl, keine Ahnung, Berlin Rebels gegen
Marburg Mercenaries heißen würde, ja? Doch, wäre es. Aber, also ich habe das ja vor 4 oder 5 Wochen gesagt, als wir noch nicht wussten, also als Braunschweig noch gegen kein großes Kaliber gespielt hat, als wir noch nicht wussten, wie sich die Quarterback-Situation in Frankfurt entwickelt, da habe ich ja gesagt, also entweder bügeln die Top-Teams alle aus dem Mittelfeld im Süden und im Norden, weil die alle nicht besonders gut sind, oder die Liga ist so eng zusammen, dass wir eine Art Überraschungsmeister oder einen Überraschungsteilnehmer im German Bowl sehen könnten. Und Überraschungsteilnehmer im German Bowl definiere ich jetzt mal ganz hart, wenn aus den drei Mannschaften...
Jeder, der nicht Braunschweig, Frankfurt oder Heil heißt.
Genau, richtig, ganz genau. Wenn irgendeiner in diese Phalanx einbrechen kann und ja, halte ich für möglich. Also muss man ja für möglich halten, weil wirklich restlos überzeugt hat mich in dieser Saison keine Mannschaft. Wie gesagt, bei Hall muss man sehen, wenn die Verletzten wieder zurückkommen, ist das für mich im Moment noch der sicherste Tipp. Gerade weil sie auch das Hinspiel gegen Frankfurt gewonnen haben. Aber ja, vielleicht sehen wir auch German Bowl Rebels gegen Dresden Monarchs oder so. Wer weiß, es ist noch lange hin. Aber es kann der Liga nur gut tun, wenn sie etwas unberechenbar bleibt. Ich würde zwar da jetzt noch kein Geld drauf setzen, wie ich generell auf GFL-Spiele diese Saison eher schwierig Geld drauf zu setzen finde, denn da passieren wirklich viele interessante Dinge, aber die Liga ist definitiv unberechenbarer als in den letzten Saisons.
Tja, dann schauen wir noch auf zwei andere Spiele, die Mercenaries, die wir eben schon in den German Bowl geredet haben, zu Gast bei den Stuttgart Scorpions, das war jetzt weniger German Bowl-like, ein erarbeitetes und in letzter Sekunde erkämpftes 30-27, unter anderem mit Hilfe einer Pass-Interference-Strafe,
Diskussionswürdig.
Die wir so jetzt nicht so zwingend sehen, sagen wir es mal so.
Nee, ich hab's nicht live gesehen. Der Kollege Sebastian Mühlenhof hat das Ganze ja kommentiert. Und ich war zu dem Zeitpunkt noch mit Hamburg gegen Potsdam beschäftigt und du warst in Hildesheim gegen Köln. Von daher das Ganze im Nachhinein. Also gut, Marburg hat natürlich mit einem neuen Quarterback gespielt. Das muss man berücksichtigen. Der hat gegen die Comets noch nicht agiert.
Robert Weber.
Robert Weber hatte, glaube ich, keinen allzu schlechten Einstand. Nichtsdestotrotz, vielleicht ein gutes Zeichen für Stuttgart, was Marburg betrifft, Nikola. Ich weiß, die haben gegen die Comets wenig zugelassen. Ich traue der Defense aber immer noch nicht, außerhalb von Phil Lanieri und Neil Howie und Peter Jenkins. Das ist so das Dreigestirn, was den Laden in der Marburger Defense wirklich ein bisschen zusammenhält. Aber ich glaube trotzdem, dass du gegen die wirklich erfolgreich sein kannst. Ich glaube, Stuttgart hat der Quarterback-Wechsel gut getan. Tatsächlich ist der Effekt von Michael Eubank oder von Brock zu Michael Eubank größer, als ich den erwartet hätte. Es sah jetzt nicht wirklich aus wie ein Team, das zwingend um Platz 3 spielt, wenn man wahrnimmt, was andere Teams mit Stuttgart gemacht haben. Aber ja, Win is a Win und vor allen Dingen auswärts ist es für die Marburger absolut Gold wert. Auch wenn es jetzt im Zustandekommen alles andere als überzeugend war.
Marburg wird spätestens in den Playoffs Probleme haben, wenn die Laufdefense weiter so schlecht bleibt, wie sie ist. Ich weiß zwar nicht, wie das sein kann, weil sie haben gegen die Comets gespielt und die Comets sind kein Laufteam zum Beispiel. Und okay, ja, sie wurden von Frankfurt in Grund und Boden gerannt, aber ansonsten, die Marburger geben 133 Yards pro Spiel Lauf ab und es gibt nur zwei in der Liga, die schlechter sind, Hildesheim und Hamburg, die sind aber sowieso seit Jahren kein Maßstab, was das betrifft. Das heißt, streng genommen ist Marburg also die schlechteste Laufdefense der Liga, ja? Wenn man die beiden rausnimmt, die das eh nicht können. Und das gibt dir dann im Norden gegen den Norden Probleme, weil Potsdam kann laufen, Köln will laufen, Braunschweig will laufen,
die Rebels.
Dresden als einziges nicht, aber die Rebels erst recht. Ja, also, da musst du schon auf Dresden beten. Wobei, wenn du den Dresdner die Möglichkeit gibst, haben wir jetzt gegen Kiel gesehen, laufen die ja auch anscheinend gerne. Also von daher, das wäre das Problem bei Marburg. Ansonsten müssen wir gucken, wie sie diese Offense zusammenfindet. Das sieht ja relativ spektakulär aus, wobei ein Salisson das wieder darf sich nicht verletzen, weil irgendwie das ganze Passspiel geht ja gefühlt über ihn. So, und ja, also ich bin dann auch noch nicht so ganz von überzeugt, zumal sie sich auswärts extrem schwer tun. Sie haben in Frankfurt die Rutsche kassiert, in Kirchdorf verloren, in Stuttgart beinahe. Sie haben gegen München nur knapp gewonnen. Also immer jetzt mal ehrlich, also gegen Kirchdorf das erste Spiel haben sie gewonnen, weil der Quarterback der Kirchdorfer zwei Tage da war und das absolut nicht eingespielt aussah. Und sie haben die Comets gut kontrolliert. Aber bisher sind wir weit davon entfernt, dass wir so einen Wow-Effekt haben wie von den Mercenaries Anfang letzter Saison.
Nee, den gibt's nicht. Und was man nicht vergessen darf, sie sind in dieser Saison mit Alex Turi gestartet, dem österreichischen Quarterback. Und in dem Moment, wo jetzt Weber drauf ist, muss halt entweder Nascita oder Andrekos Lindley runter. Und Lindley, muss man sagen, war ja bisher der bessere Inside-Runner, verglichen mit Nascita. Und wenn der weg ist, dann wird sich die Defense, oder wenn einer der beiden weg ist, wird man sich halt auf den stürzen, der noch da ist. Und klar, das öffnet Räume für Marvin Rutsch, für Hendrik Schwarz, für Phil Lanieri, der auch ein sehr guter Athlet ist. Aber bis jetzt, und das war zumindest mein Eindruck, war die Offense relativ abhängig von einem starken Salisson Sita. Und da werden die Teams mit Sicherheit andere Möglichkeiten haben, um den auszuschalten. Und das werden wir aber sehen. Das ist, im Süden ist halt auch noch sehr, sehr, sehr viel offen.
Und dann hätten wir noch Kirchdorf zu Gast in Kempten, 35-23, der Sieg der Comets. Justin Sutler wieder mit 523 Passyards, 4 Pass-Touchdowns, fast 65% Completion Rate, eine Interception. Und dann hätten wir noch auf der anderen Seite Brandon Cox mit 162 Yards. Und weil wir gefragt wurden, das habe ich auf der GFL-Seite gesehen, ey, ist das der von den Eagles? Hat einer geantwortet, ja, das ist der D-Liner, hat 40 Kilo abgespeckt und spielt jetzt in der GFL Receiver. Muss jetzt halt nur schauen, wie er das Gewicht zum Herbst wieder raufbekommt. Props für den Kommentar. zumal der andere es anscheinend abgekauft hat. Oh, hatte ich ja gar nicht mitbekommen. Coole Geschichte. Also gut, auf der GFL-Seite unterm Brandon Cox-Post gibt's da was. Christoph Lehner hat sich nach dem Spiel geärgert, dass man nicht exekutiert hat, so viele Strafen kassiert hat. Und da wäre tatsächlich mehr drin gewesen. Aber Kempten setzt sich durch. Und du hast jetzt eine Minute Zeit, um uns zu erklären, wieso du Kirchdorf im Augenblick von deiner Liste der Playoff-Kandidaten runtergeworfen hast.
Naja, wenn du, ich sage ja, jedes Team ist nicht gegen die Allgäuer Defense nicht mindestens 40 Punkte macht, ist kein Playoff-Contender. Was nicht passiert ist, trotz 162 Yards für Cox. ich war ein bisschen überrascht, weil die Wildcats sind ja ins Spiel gekommen, hatten nach einem Rückstand, waren sie eigentlich wieder dran, dann war es komplett abgerissen. Und ich glaube, die haben ein gutes Fundament, aber die sind qualitativ einfach noch nicht so weit. Und da fehlt vielleicht noch ein Schritt. Und es sind jetzt auch einfach zu viele Punktverluste. So, ich meine, sie haben gegen Marburg gewonnen, sie haben gegen Ingolstadt unentschieden geholt. Klar, sie können auch gegen die Comets gewinnen. Diese Tour nach Ingolstadt ist nicht schön, aber nach Kirchdorf. Aber ich weiß nicht, Nicola, du hast das Spiel ja kommentiert und live gesehen. Die wirken für mich wie, wir sind noch ein Jahr weg und sie sind noch nicht da, wo Ingolstadt vor einem Jahr war für mich.
Ja, sie müssen halt ihre Chancen nutzen. Shannon Smith zerstört permanent die O-Line der Comets, aber sie kriegen keinen einzigen Quarterback-Sack hin, ja, zum Beispiel. Oder einen, als der Snap überworfen wurde oder so. Also das war dann halt, also da musst du halt auch zum Quarterback kommen. Das waren halt Sachen, wo du so dachtest, also da wäre viel mehr gegangen für die Kirchdorfer, aber irgendwie haben sie es mental nicht hinbekommen, da wirklich mal Druck aufzubauen auf Sotelaer, dass der wirklich mal in Panik gerät. Wie gesagt, Shannon Smith hat die O-Line zerstört, teilweise haben die ihn zu dritt geblockt und er kam durch. Aber das war halt nicht genug. Der Rest hat halt nicht auf dem Level geliefert und das war dann halt einfach zu wenig. Und dann wurden sie halt von Big Plays auseinandergenommen. Und wie man Heidi Kempner kennt, ja, also es war jetzt nicht spektakulär und ich fand es jetzt auch nicht besonders gut, aber am Ende sind es halt 523 Passyards. So einfach ist das.
Ja.
So einfach kann Football sein. Wir machen eine kurze Pause und dann schauen wir auf den Spieltag Nummer 10 voraus und da sind wichtige Spiele. Bis gleich.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Big in Rush. Das WM-Tippspiel auf meinsportradio.de. Präsentiert von Mobilcom Debitel. Registriere dich jetzt auf meinsportradio.de/kickandrush und gewinne jeden Spieltag ein nagelneues Sony Xperia XZ2 Kompakt. Bereitgestellt von Sony. Kick and Rush, die WM 2018 auf meinsportradio.de. Werde der Zar des Tippspiels. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Teil 3 von Road to German Bowl, dem GFL-Podcast hier bei meinsportradio.de. Nicolas Martin, Christian Schimmel. Wir sprechen jetzt also über das, was am Wochenende passieren wird. Und wir nehmen uns den Norden vor und zur Not machen wir das über anderthalb Teile und halten dann den Süden kurz, weil ja. Der Norden hat auf jeder Position wichtige Spiele, nämlich das Duell des Braunschweig-Bezwingers und Kiel-Verlierers Rebels gegen die Cologne Crocodiles, das bisher ungeschlagene Team in der GFL Nord. Letztes Jahr war es in Berlin eine harzige Angelegenheit, die Crocodiles hätten gewinnen können, / müssen, aber dann doch verlieren. Und im Rückspiel war es ein Hin und Her, ein Shootout, den die Crocodiles gewinnen. Jetzt haben wir gesagt, die Rebels eher im oberen Teil der Tabelle bei den Gegnern unterwegs, sprich Braunschweig, sprich Dresden, sprich Potsdam, sprich Kiel. Die Crocodiles bisher eher im unteren Teil. Zweimal Hildesheim, einmal Huskies, zweimal Kiel, einmal Potsdam. Das heißt, das Gefühl sagt, die Rebels, wenn sie einen guten Tag haben, sollten sie auch die Crocs schlagen. Auf der anderen Seite, es bleiben die Rebels, die immer für einen mentalen Fuck-up zu haben sind. Sieht man in diesem Braunschweig-Spiel, ja, dieses Ding im Kickoff-Return kannst du keinem erzählen in so einer Situation. Was passiert?
Ich weiß nicht, wie gut meine Glaskugel aus dem Westerwald nach Berlin reicht, ehrlich gesagt. Normalerweise würde ich sagen, ist die Berliner Physis zu viel für Köln, ein bisschen zu viel. Auf der anderen Seite, die Crocodiles sind eine der besseren Mannschaften gegen den Lauf. Das haben sie auch gegen gute Gegner wie Potsdam ziemlich gut abgewürgt insgesamt. Die Frage ist, kann Berlin werfen? Gegen Braunschweig konnten sie es stellenweise. Gegen Dresden zum Teil auch, wobei Dresden da halt auch einen absoluten Off-Day hatte. Ich glaube, dass die Rebels vor allen Dingen zu Hause mit der weiten Auswärtstour knapp vorne sind, aber das ist eines der absolut relevanten Spiele, um sich da, ich hätte jetzt gesagt, für die Playoffs zu positionieren, vielleicht sogar für ein bisschen mehr. Und ich meine, wenn Berlin das relativ klar gewinnt, sagen wir 14 Punkte plus, dann ist das definitiv ein Ausrufezeichen gegenüber dem Rest der Liga. Aber ich sehe es eigentlich eher als ein Spiel an, was ich schätze ich mal im Rahmen von 7 bis 10 Punkten für eine Mannschaft bewegen wird. Aber ich sehe Berlin vorne. Du?
Ich würde auch sagen, Berlin vorne, allein schon, weil Patrick Köpper sich ja ähnlich wie Troy Tomlin ärgert, dass sein Team keine 4 Quarter liefert. Das stimmt ja auch. Ja. Die Rebels übrigens noch keine Interception in dieser Saison geworfen. Auch okay. Teil des Ganzen. Ja. Von daher, also ich würde auch sagen, die Berliner sehe ich da leicht im Vorteil. Dann immer noch um 15 Uhr. Das eine ist im Mommsenstadion, das andere im Heinz-Steyer-Stadion in Dresden. Die Dresden Monarchs empfangen die New York Lions. Für die Monarchs die Chance, die Tabellenführung nicht nur zu verteidigen, sondern auch auszubauen. Gegen Braunschweiger, die, ja, für die Welt bis letzte Woche in Ordnung war, bis zu diesem Spiel gegen die Rebels, wo man sich jetzt sagt, wo geht denn die Reise eigentlich hin? Die Monarchs hatten die letzten Jahre irgendwie so ein bisschen das Reh im Scheinwerferlicht-Syndrom, wenn sie den Namen Terrio nur gehört haben. Nach unseren Informationen spielt Casey Terrio am Samstag nicht, obwohl er war für den Euroball gemeldet. Also theoretisch hätte er eingesetzt werden können. So, jetzt ist also die Frage, nach sämtlichen Lahn Casey Terrio, wo die Monarchs kein Bein auf dem Boden bekommen haben oder zumindest behaupteten, es lag an Casey. Jetzt also die Monarchs im Umbruch, die Lions im Umbruch, neuer Trainer bei den Monarchs. Also was wir sagen können ist, dass wir wahrscheinlich erwarten müssen von Dresden, wenn sie das gewinnen wollen, dann muss Trenton Norwell den guten Trend in Sachen Turnover, den er in Kiel gezeigt hat, auch fortsetzen, weil also 4 Turnover könnten ein bisschen viel sein. Man kann sich halt nicht immer darauf verlassen, dass die Lions 5 produzieren.
Den einwöchigen Trend, ja.
The trend is your friend.
Ja, sie brauchen das. Ganz, ganz, ganz schlicht und ergreifend. Sie brauchen ein fehlerfreies Spiel, vielleicht gut für die Monarchs, dass sie gegen Kiel auch echt laufen konnten. Was bei weitem noch nicht alle gegen die Hurricanes geschafft haben. Das ist mit Sicherheit ein sehr, sehr gutes Zeichen. Es sind halt die Dinge, die wir vor 3 Wochen nach dem Spiel gegen Hildesheim beziehungsweise vor dem Spiel gegen Hildesheim angesprochen haben. Die müssen sauber tacklen. Die Receiver dürfen nicht wieder in eine Drop-Sitis verfallen, wie das stellenweise der Fall war, vor allen Dingen in Berlin. Und Norwell muss einfach aufpassen, dass er den Ball bei sich behält und wenn er ihn wirft, dann möglichst nur zu Menschen in hellen Trikots. Das wird der Schlüssel sein. Auf der anderen Seite glaube ich halt schon, dass Dresden denen wehtun kann mit dem Passspiel, weil sie da echt einiges an Möglichkeiten haben. Die Defense von den Monarchs hat mich allerdings nicht umgehauen und ich könnte mir durchaus, also ich glaube nicht, dass Dresden das irgendwie 17-14 gewinnt, sondern wenn sie es gewinnen, gewinnen sie in einem Shootout, oder? Nee. Weil ich sehe die nicht. Ich sehe nicht, dass die Braunschweig bei 20 Punkten oder weniger halten.
Nicht?
Also glaube ich nicht, nee. Du? Schon?
Warum nicht? Wenn Braunschweig so einen Messi-Tag hat wie, also jetzt M-E-S-S-Y, Mess, das Englische, ja nicht Lionel, so einen Tag hat wie letzte Woche, so einen gebrauchten Tag, warum nicht? Also sie fangen ja Turnover ab von den Gegnern, wenn man sich das statistisch anschaut. Sie sind im Plus-Minus halt weit, weit hinten, weil sie halt selber viel zu viele verursachen. Ich würde es nicht ausschließen. Dresden Scoring Defense auf 5, Total Defense auf 6, ja mein Gott, also das ist jetzt, also die sind statistisch sehr nah an den Rebels dran.
Also ich meine, das Schöne ist ja, ich kann ja die These kann ja nächste Woche wieder überprüft werden. Ich sag Braunschweig scored mindestens 24, eher mehr. Und dann können wir mal gucken, wie es ausgeht. Aber ich glaube einfach, dass deren Receiving Core einfach zu viel ist für die Dresdner Passverteidigung. Ob die laufen können, weiß ich nicht. Ich glaube aber, dass das die gegen die werfen können. Ich weiß auch, das heißt nicht, dass sie das Spiel gewinnen, aber wie gesagt, wenn die Monarchs das gewinnen, rechne ich eher mit einem 35, 31 oder so.
Die Frage ist halt, wie sehr kannst du dem Jerry Clark unter Druck bringen, also aus dem Konzept bringen, wenn du Druck auf ihn machst. Aber gut, das werden wir dann noch erfahren. Gut, das war also das war jetzt also 3 gegen 4, 1 gegen 2 so quasi. Also so erwartet. Dann bliebe noch Royals gegen Canes. Das ist dann das Verfolgerduell. Die hoffen, dass vorne vor ihnen ein paar ausrutschen, damit sie irgendwie noch eine Chance haben, in die Playoffs zu kommen. Wobei die Royals viel bessere Chancen haben als die Canes. Für die Canes haben wir gesagt, 95% sind sie aus den Playoffs raus. Sollten sie in Potsdam verlieren, machen wir 100% raus, oder?
Ja, machen wir 13 Minuspunkte. Ist dann etwas zu viel. Ich glaube, dass Potsdam immer noch eine Chance hat, Zweiter oder Dritter zu werden.
Ui.
Ja, ich weiß, dass die gegen Köln zu Hause verloren haben. Das waren die Niederlagen, die wir getan haben. Gegen Dresden, muss man sagen, waren sie in beiden Spielen drin.
Ja, da waren sie nicht so weit weg, wie die Ergebnisse aussagen könnten. Ja.
Eben. Und für mich ist das, was die an Passing Offense haben, nach Hall das Exklusivste in der Liga. Punkt. So. Und wir hatten die Diskussion intern, wir zwei mit Andreas, wie wir denn so die Quarterbacks sehen. Für mich ist Gaffer momentan der beste Quarterback der Liga. Das ist der von Potsdam. Die haben mit Myrup Nielsen einen echten Nummer 1 Receiver, mit Zimmermann einen sehr, sehr starken Mann. Saul, jemand, der laufen und der werfen und der fangen kann. Werfen weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber fangen auf jeden Fall. Und jetzt hatten die ein paar Verletzungsprobleme. Gut, es war nur Hamburg, in Anführungszeichen. Aber dann kommt halt Receiver 5, 6, 7, 8 auf den Platz und spielt halt trotzdem noch so überzeugend, sodass man zu der Vermutung kommen würde, dass die woanders mit ziemlicher Sicherheit starten würden. Klar, die Defense hat irgendwie über 200 Laufyards gegen Hamburg zugelassen. Das war aber auch zum Teil der Garbage Time. Gegen den Pass sind sie verwundbar. Das muss man sagen. Das ist jetzt nicht die große Stärke von Kiel. Auf der anderen Seite, Nikola, jetzt bis auf dieses Spiel gegen Dresden, war die Kieler Defense auch eine der besseren der Liga. Das könnte spannend werden, aber ich glaube, Potsdam hat zu viel Offense insgesamt. Und sie spielen zu Hause.
Ja, würde ich mich anschließen und müssen mal gucken, wie Potsdam klarkommt mit diesem Scrambled Quarterback, mit dem ja alle ihre Probleme haben auf Kieler Seite.
Also mit Strauss bei Köln hatten sie damit ihre Probleme im ersten Viertel. Irgendwann haben sie es verteidigt gekriegt, aber sie haben damit am Anfang echt Probleme gehabt. Also
weil Norris Footman ist ja mehr ein werfender Running Back als ein laufender Quarterback. Also ich will jetzt nicht sagen so ein Jalila Weenie, aber fast schon. Ich hatte seine Passskills sind besser als die von der Weenie, aber trotzdem, das ist ungewohnt. Das kannst du im Training halt schwierig simulieren. Das ist das Problem. Aber ich würde auch sagen, Potsdam leicht im Vorteil. Irgendwie, ich meine, Kiel wird wissen, dass das die letzte Chance ist. Oder die eigentlich next to last. Ja, also eigentlich ist es schon mehr 5 vor als 5, also 5 nach als 5 vor. Aber ja, ich sehe Potsdam vorne. Und dann gibt es noch ein Spiel, was wir besprechen müssen. Und dafür haben wir dann noch die letzten 3 Minuten. Die Hildesheim Invaders haben die Hamburg Huskies zu Gast. Das ist der Kracher der Woche auf meinsportradio.de. 016 zu Gast bei 012. Soll ich das Schmankerl jetzt so ein bisschen anteasern? Also, wir haben.
Es ist das wichtigste Spiel der Saison für beide.
Der Saison für beide, aber beide sind auch mit Abstand, also wirklich mit Abstand, die schlechtesten Teams der Liga. Von daher, es ist jetzt aber so, dass die Huskies die letzten 3 am Stück gewonnen haben gegen Hildesheim. Generell die Geschichte der Huskies und der Invaders eher eine Hamburger Geschichte ist und irgendwie macht die Offense von Hamburg die letzten 2 Wochen einen besseren Eindruck als die von Hildesheim, wo halt das Passspiel trotz amerikanischem Quarterback erheblich hakt. Das Laufspiel auch nicht immer funktioniert, mit dem Lauf verteidigen können sie beide nicht. Also das ist auch ein bisschen Wundertüte, weil wir halt keine Ahnung haben, wer was davon stoppen kann, was der Gegner bietet. Also das geht halt, das ist halt problematische Offenses gegen
suspekte Defenses.
Suspekte Defenses, genau. Ich wollte sagen minder talentiert, aber suspekt trifft's eher. Von daher Cointos, ja.
Also gefühlt würde ich sagen, dass Hamburg ein bisschen mehr Talent im Kader hat. Sie profitieren jetzt auch davon, dass sie unter anderem Maximilian Donalis wieder zurückbekommen, einen der besten, also einer der besseren Receiver aus der letzten Saison, der jetzt das ganze Jahr verletzt war und der jetzt am Samstag das erste Mal gespielt hat.
Quentin Williams kommt zurück nach seiner Sperre.
Genau, Williams kommt zurück nach seiner Sperre. Moritz Marx sah auf Quarterback für mich nicht schlecht aus. Das, was ich gesehen habe, das ist auch ein Quarterback, der es sehr gut schafft, Fehler zu vermeiden und den Ball dann lieber wegwirft. Also durchaus auch ein cleverer junger Spielmacher, der ja auch in der Jugend sehr, sehr viel Erfahrung schon gesammelt hat. Und was man Hildesheim halt wirklich geben muss, die haben Köln zum Teil sehr hart gespielt, haben im Hinspiel in Köln die bis ins vierte Viertel bei 7 bzw. 14 Punkten gehalten. Das Ding ist halt, Quervergleiche sind im Football halt so eine der überflüssigsten Dinger, weil es eigentlich egal ist, ob dann eine Mannschaft mit 40 oder mit 30 oder mit 20 gegen ein anderes Team verliert, weil dann immer die Frage ist, wer wie wechselt, wer das mal Spiel ab wann nicht mehr ernst nimmt. Und eigentlich wussten beide vor der Saison, dass das vermutlich die zwei Spiele werden, die dann entscheiden werden, wer dann in der Relegation spielen muss. Und von der Relevanz her würde ich wirklich sagen, das ist eines der wichtigsten GFL-Spiele in der gesamten Saison, weil beide wissen, dass keiner von beiden vermutlich vom siebten Platz runterkommt. Das ist das höchste der Gefühle, weil sich Kiel stabilisiert hat, weil der Rest im Norden zu gut ist und weil beide nicht die Qualität haben, um mit diesen Mannschaften mitspielen zu können. Und dann bleibt halt nur diese eine Partie.
Und das ist vielleicht, was die beiden von München und Stuttgart unterscheidet, die irgendwie, so wie der Süden läuft, irgendwie noch eine Hoffnung haben auf einen Lucky Punch gegen irgendwen. Aber im Norden tatsächlich, also so sehr wir nochmal betonen wollen, dass 1 bis 6 Dresden, Köln, Berlin, Braunschweig, Kiel, Potsdam und ja, Braunschweig auf 4, dass die anscheinend an einem guten Tag jeder jeden schlagen kann, ja, so sehr sind wir uns ziemlich sicher, dass Hildesheim und Hamburg keinen schlagen werden. Außer den anderen da unten. Wenn überhaupt.
Genau. Und das ist eine Realität, die man muss ja auch einfach mal sehen. Ne? Stuttgart hat jetzt auch keine Punkte. Aber Stuttgart, mit ein bisschen Glück gewinnen sie gegen Marburg. Die waren lange im Spiel gegen Allgäu. München hat in Marburg erst in der letzten Minute das Spiel verloren und hat Schwäbisch Hall anderthalb Mal wirklich auch tough gespielt.
Während Hildesheim und Hamburg in all ihren Spielen im vierten Quarter weit weg waren, in den letzten 3-4 Minuten. Also da war ja kein
Zweifel. Und das ist der Unterschied. Und das ist der Unterschied in diesem Jahr. Und deswegen glaube ich auch, dass es für den Südmeister der GFL 2 schwieriger werden wird als für den Nordmeister der GFL 2.
Okay, dann kurze Pause und dann sprechen wir über den Süden der GFL 1. Bis gleich.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Sebastian Müllnow, der Moderator von Interception im Football Talk auf meinsportradio.de. Jede Woche berichten wir über die Spiele in der NFL und besprechen die wichtigsten News aus der reichsten Liga der Welt. Darüber hinaus bieten wir euch Specials zur Free Agency, zum Draft und der Trade Deadline. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann bewertet unseren Podcast bei iTunes mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
Teil 4 bei Road to German Bowl, den GFL-Podcast, hier bei meinsportradio.de. Nicola Martin, Christian Schimmel, wir sprechen jetzt noch über die GFL Süd. Am Wochenende 3 Spiele, alle am Sonntag übrigens. Alle anderen, die Nordspiele sind alle am Samstag. 15 Uhr in Berlin, 15 Uhr in Dresden, 16 Uhr in Hildesheim, 16.30 Uhr in Potsdam. Die Südspiele alle am Sonntag, 15 Uhr in Kempten, 15 Uhr in Stuttgart, 16 Uhr in Marburg. Die Kemptner haben das nächste Bayern-Duell. Die Allgäu Comets empfangen die Munich Cowboys. Die Cowboys bisher sieglos am Tabellenende. Die Comets, ja, in der Defense immer wieder anfällig. In der Offense kriegen sie immer ihre paar hundert Yards zusammen, 400 und mehr. Was erwartest du jetzt von dem Spiel?
Naja, du solltest halt gegen eine Big-12-Mannschaft nicht in einem Shootout landen. Und das ist, glaube ich, das, was München passieren wird. Deswegen sehe ich da die Comets schon vorne. Ich glaube, dass die Defensive Line von München der Comets O-Line und Justin Sottele wehtun wird, 100%. Die sind ähnlich gut wie die von Kirchdorf. Auf der anderen Seite steht halt auch die Münchner Secondary, die nicht so wahnsinnig gut ist. Was keine guten Nachrichten gegen eine Comets Offense ist, die auch voll stark von diesen One-on-One-Matchups lebt. Und ja, also ich glaube, dass Allgäu das irgendwie mit zwischen 14 und 20 gewinnt. Es sei denn, München schaut ganz tief ins Tape von den Marburg Mercenaries und kann das wiederholen. was die Hessen da gemacht haben. Auf der anderen Seite fehlen denen halt mindestens einer von diesen drei Athleten namens Jenkins, Lanieri oder Neil Howie. So, und deswegen sehe ich da eigentlich Allgäu vorne. Wie geht's dir?
Ja, würde ich auch so sehen. Ich fand ja lustig, das Interview, das ich mit Stan Bedwell geführt habe, weil der ist ja von Onside gegangen nach der Halbzeit gegen Kirchdorf, ne? Und das Spiel war ja knapp und ich stell ihm die Frage so von wegen hier, Onside gegen nach der Halbzeit in einem knappen Spiel. Die unterschwellige Frage, die natürlich ein bisschen mitschwimmt oder wo man mich fragen könnte, war das dann die Frage, so quasi geht's noch oder bist du blöd? Und das Lustige ist, seine Antwort ist ja, ja. Und also er hat ja geantwortet, because I'm insane, weil ich verrückt bin und ich wenn es schief geht, dann alle auf mich einbrechen, ist mir egal. Gut, das wissen wir jetzt ein bisschen, die Philosophie, die dieser Mensch hat. Wir haben es die letzten Wochen immer wieder gesagt, Kempten ist halt ein Team, das hat Plan A, Plan A, Plan A und Plan A. Marburg hat Plan A ein bisschen konterkariert und da war dann recht schnell Ende, die anderen bisher nicht. Von daher Kempten im Augenblick sicher auf Playoff-Kurs. Ich glaube nicht, dass die Cowboys jetzt aufhalten können.
Ja, glaube ich an der Stelle auch. Auch 15 Uhr, du hast es gesagt. Stuttgart gegen Schwäbisch Hall. Eine verbesserte Stuttgarter Mannschaft, aber das wird vermutlich gegen Hall nicht reichen. Die U19 hat in Schwäbisch Hall gewonnen, habe ich jetzt am Wochenende gelesen. Von daher da ein kleiner Erfolg für die Scorpions. Ich bezweifle, dass die Herren das wiederholen können.
Es ist halt die Frage, wie sehr die Personalsituation bei Unicorns wirklich die Not ist, die sie da beschreiben. Ich meine, gut, der Vorteil ist, Stuttgart ist eine kürzere Phase als München. Vielleicht hat sich jetzt auch ein bisschen gebessert. Ich sehe trotzdem in der Tat nicht, wie Stuttgart da gewinnen soll. Also rankommen vielleicht, ein Zwei-Score-Game, ja, vielleicht. Aber sehr viel enger sehe ich das nicht. Also ich sehe immer noch Schwäbisch Hall und Frankfurt doch eine Ecke über Marburg, Kempten, Ingolstadt. Und deshalb glaube ich, dass Stuttgart durchaus einen Lucky Punch gegen ab Platz 3 abwärts setzen kann. Aber ich glaube, ein Lucky Punch gegen Schwäbisch Hall, auch wenn die letzten Jahre, ich glaube, letztes Jahr waren die Spiele gegen die Unicorns, besonders das Spiel in Stuttgart, unerwartet knapp, ja. Aber ich glaube da einfach nicht dran. Also München, also ich weiß nicht, mit welchem sorgreichen Auge München nach Stuttgart schaut. Ich meine, wenn Stuttgart Hall schlägt, dann ist natürlich für München das Desaster eingetreten, ja. Aber ich glaube es einfach nicht. Wobei es wird zu dieser GFL-Saison 2018 zwar passen, aber ich glaube da noch nicht dran.
Ja, geht mir genauso. Auf der anderen Seite kann man sich ja dann auch mit einem guten Spiel Selbstvertrauen holen. Und weil in Stuttgart halt irgendwann mal anfangen müssen zu gewinnen, gegen Hall wird das vermutlich nicht passieren, aber ich denke, da wird man besonders nach München schauen. Und dann könnte es tatsächlich sein, dass wir den Showdown der beiden Landeshauptstädte um Platz 7 in der GFL Südheim, wobei ich ja immer noch glaube, dass München eigentlich ein bisschen unter Wert geschlagen ist, aber wenn du die Spiele verlierst und dich dann unter anderem auch in Ingolstadt wirklich verprügeln lässt, dann fehlen dir auch so ein bisschen die Argumente, um weiter nach oben zu schauen.
Ja, zu viel, was wäre wenn? Und dann ist das letzte Spiel am Sonntag 16 Uhr. Die Marburg Mercenaries gegen die Ingolstadt Dukes. Letztes Jahr die Dukes, unserer Meinung nach, klar besser als Marburg, zumindest im Line-Bereich. Das Hinspiel ganz dumm verloren, das Rückspiel, da ging so ein bisschen personaltechnisch auch die Puste aus. Dementsprechend beide Spiele gegen die Mercenaries verloren. Die Mercenaries fuhren dann nach Kiel als Dritter und die Dukes als Vierter nach Braunschweig. Die Dukes, der große Unterschied zum letzten Jahr, habe ich jetzt bei der Vorbereitung gemerkt. Die Dukes hatten letztes Jahr so ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen mit Frankfurt um die meisten Sacks in der GFL. Das waren so zweistellig über 20 zu diesem Zeitpunkt irgendwann. Jetzt haben die Dukes ganze 3, nur Hildesheim hat weniger. Die Herren Bader und Ezeala fehlen massiv. Und ich bin der Meinung, das muss aber gegen Marburg klappen, wenn du hier diesen Herrn Weber in den Griff bekommen willst. Der scheint ja nicht so lauflustig zu sein. Das heißt, dem musst du eine kollabierende Pocket bringen, damit er so improvisieren muss, wie er es teilweise in Stuttgart tun muss. Ich weiß halt nicht, ob die Dukes das machen können.
Ich weiß es auch nicht. Und es ist immer eine Frage, wie die Personalsituation aussieht. Letztes Jahr war es dünn, was sie nach Marburg gebracht haben, was dann letztlich auch mit zur Niederlage beigetragen hat. Ich meine, ich freue mich auf das Spiel, weil wir beiden das kommentieren werden. Wer in der Nähe von Marburg ist, kommt hoffentlich ins Stadion. Wer nicht, dann kann ja mittlerweile die Marburger Spiele auch im Livestream sehen. Die Frage ist, hat Marburg eine Antwort für Lorenz Regler? Das ist so ein bisschen die Frage, stellen sie da Lanieri drauf oder spielen sie weiter Zonenverteidigung? Das ist irgendwie interessant, weil der hat auch gegen Frankfurt in beiden Spielen, vor allem im Hinspiel, einen sehr guten Job gemacht und war auch vor allen Dingen von München zum Beispiel gar nicht auszuschalten. Das ist eine interessante Personalie. Du hast recht, den Dukes fehlt im Moment so ein bisschen der Punch in der Defensive Line. Das könnte man sagen, gegen Marburg brauchst du vielleicht ein bisschen weniger Punch, um erfolgreich zu sein, ja, aber sie können natürlich davon profitieren, dass der Quarterback der Mercenaries jetzt erst das zweite Spiel agieren wird. Und die Defense schätzt sich schon insgesamt schon stärker ein als das, was Köln hat. Auch das Defensive Backfield der Ingolstadt schätzt sich stärker ein als das, was Allgäu hatte oder was Stuttgart hatte. Von daher, das könnte schon zu Problemen führen. Und auf der anderen Seite des Balles ist halt die Frage, wie verteilst du auf Marburger Seite die Snaps zwischen Nassita und Lindley? Und kriegt jemand Nassita in den Griff? Also ich mache eine Offense selten an einem Spieler fest, aber Marburg ist wirklich von ihm ein Stück weit abhängig. Wenn es wichtig wird, hat er immer seine Plays gemacht. Und die Frage ist halt, wie du den verteidigst.
Ja, Nassita, die Frage ist auch, wie fit er ist.
Ja gut, gegen Ingolstadt sah er schon wieder sehr, gegen Allgäu sah er schon wieder sehr gut aus. Von Stuttgart weiß ich jetzt relativ wenig, aber er nimmt halt sehr viele Snaps. Ne? Also ja, wir werden es abwarten müssen, wie es dann beim Spiel gegen die Dukes aussieht. Aber es wird auf jeden Fall eine interessante Partie von zwei Teams, die meiner Meinung nach wirklich eine gute Chance haben, in den Playoffs letzten Endes zu landen.
Die Ingolstädter viertbeste Verteidigung gegen den Lauf. Und wir haben es ja erwähnt, Nassita, der erhebliche Probleme beim Inside-Run hatte, da war Lindley besser, aber wenn halt Lindley auf den Platz kommt, also sagen wir so, Nassita ist so ein wichtiger Teil des Passspiels, dass du ihn eigentlich ungern runternimmst und wenn du Lindley dann raufschickst, dann wahrscheinlich um zu laufen mit ihm. Und von daher muss man da aufpassen auf Marburger Seite, dass es vielleicht nicht ein bisschen zu durchsichtig wird. Ja, wir haben noch ein paar Minuten, Christian.
Ja.
Für dieses Segment. Wir können sagen, ein Blick auf die Tabellen in der GFL 2 besagt, dass im Norden Düsseldorf marschiert.
Ja.
14-0 vor den Elmshorn Fighting Pirates, 10-4 Punkte. Rostock 8-4, Solingen 8-6, Tabellenende die Berlin Adler 2-10 und die Paderborn Dolphins 2-14. Das sind ja zusammen mit Langfeld und Lübeck wahrscheinlich die vier, die den Abstieg unter sich ausmachen werden, wobei die Adler mit 91 Punkten da auch insgesamt die schlechteste Defense haben. Und im Süden geht's jetzt für deine Fighting Farmers, also räumlich im Montabaur, das heißt deshalb deine, gegen Ravensburg, habe ich gesehen.
Das ja, ist auswärts.
Auch noch auswärts. Das ist ja jetzt wahrscheinlich nicht so was, wo sie sich die ganz viele Punkte erhoffen können. Auch wenn wahrscheinlich der gesamte Rest der GFL 2 Süd ihnen die Daumen drücken wird, weil die Situation ist inzwischen so geworden, in der GFL 2 durch das Unentschieden der Saarländer in
Gießen
und die Niederlage der Rams in Straubing, es hat kein Team außer Ravensburg Platz 1 mehr selber in der Hand.
Ja, Ravensburg hat alles gewonnen. Saarland mit 5 Verlustpunkten haben noch nicht gegen Ravensburg gespielt, sondern jetzt müsste ich wirklich überlegen, das ist dieses Unentschieden in Gießen, die Niederlage in Straubing und ich glaube die Niederlage in Nürnberg.
Genau.
Das
heißt, der Verlierer vom Rückspiel Nürnberg-Saarland kann sich endgültig verabschieden.
Richtig.
Und die Rams eigentlich sowieso, weil die haben den direkten Vergleich gegen Ravensburg verloren, haben zwei Spiele verloren. Und jetzt, also die müssten jetzt auf vier Niederlagen der Razorbacks hoffen und müssten selber alles gewinnen.
Also es sieht für mich momentan so aus, den Abstieg machen drei Mannschaften unter sich aus. Und das ist Albershausen, Gießen und Montabaur, wobei Gießen immer gefühlt noch ein bisschen besser aussieht und ein bisschen unter Wert geschlagen ist. Die haben jetzt ein paar Verletzungsprobleme, muss man jetzt ein bisschen beobachten. Dann hast du mit Wiesbaden ein Team, was glaube ich sehr zufrieden ist mit dem 5. Platz im Moment, wo es einen heftigen Umbruch gab. Nürnberg hat sich mal wieder viel ausgerechnet und hat jetzt schon 3 Niederlagen. Straubing vermutlich weit besser, als sie sich das da vorgestellt hätten als Aufsteiger, mit 10 zu 6.
Und wir dürfen nicht vergessen, und dann die hätten beinahe gegen Ravensburg gewonnen.
Im Hinspiel. Eben, also die sind nicht so weit weg. Straubing auch eine sehr schöne Auswärtstour, vor allen Dingen, gut, Saarland hat da ja entsprechend verloren gehabt für diese Art von Mannschaften. Und die Hurricanes, die jetzt sich durch das Remis in Gießen eben aus der Situation rausgebracht haben, selbst wenn sie gegen Ravensburg zweimal gewinnen und Ravensburg den Rest aber schlägt, dann spielen diese Siege im Endeffekt keine Rolle. Und ja, die Razorbacks sehen momentan wie wirklich ein sehr, sehr ernsthafter Contender für die GFL 1 aus und marschieren da munter vorne weg. Sind jetzt einfach auch am Wochenende klar der klare Favorit, wenn du als ungeschlagener Spitzenreiter auf den sieglosen Tabellenletzten triffst. Und das wird interessant. Und alle müssen hoffen, dass sich Ravensburg irgendwann mal hinlegt. Weil wenn das nicht passiert, dann wird es zumindest um die Aufstiegsentscheidung kein allzu spannendes Jahr werden.
Und vor allen Dingen müssen sie selber ihre Spiele gewinnen, weil das ist ja jetzt auch kein Given.
Eben. Das kommt noch dazu. Klar, das ist Grundvoraussetzung. Und im Norden, du hast es gesagt, Düsseldorf zieht da so ein bisschen seine Kreise. Wie gesagt, Rostock und Elmshorn mit jeweils zwei Niederlagen haben da, denke ich, noch Chancen. Aber die Panther sehen da momentan, bis auf diese Partie gegen Solingen, die sie relativ knapp gewonnen haben, eigentlich wie das beste Team aus. Allerdings auch jetzt nicht so überragend, wie beispielsweise die Royals letztes Jahr, die eigentlich über alles drüber marschiert sind. Also auch in der Deutlichkeit drüber marschiert sind.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass Düsseldorf gegen Hamburg oder Hildesheim dann eine etwas engere Geschichte wird, als letztes Jahr Potsdam gegen Adler war oder das Jahr davor Düsseldorf gegen Köln. Also das sehe ich ähnlich. Allerdings Ravensburg dann gegen wen auch immer, der im Süden Achter wird, München oder Stuttgart scheinen ja im Augenblick die Kandidaten. Das könnte ich mir auch relativ eng vorstellen.
Ich wollte gerade sagen, die sind auch besser als das, was Saarland letztes Jahr zum Schluss auf jeden Fall war. Und auch besser als was Mannheim das vorletzte Jahr war. Also von daher, ich denke, dass die Relegation dieses Jahr sehr spannend wird. Auch wenn vielleicht die Erstplatzierten in der GFL 2 schon vor dem letzten Spieltag dann feststehen werden. Ist halt hart mit Berlin und Paderborn im Norden. Entschuldigung, Nicola. Berlin kommt aus der ersten Liga. Paderborn hat die letzten Jahre sehr oft weit oben mitgespielt. Und für die sieht es relativ schlecht aus zum derzeitigen Saisonzeitpunkt. Mal gucken, ob die sich noch fangen können und ja, Langenfeld, Lübeck oder Solingen noch abfangen können.
Solingen Aussteiger und ich glaube Langenfeld, nee, Langenfeld geht da nicht, es können nur einer aussteigen. Wer ist denn?
Elmshorn,
der andere, genau, ja. Langenfeld ist letztes Jahr hochgekommen. Ja, und gute Besserung an den Gießener D-Liner, der sich beide Kreuzbänder gerissen hat, also links und rechts. Ja. Das Play gibt's auf der ProHunt Facebook-Seite zu sehen, wenn dem eins Kreuzband reißt. Kann sich jeder dann seine Meinung bilden, ob sowas auf Footballplätzen was verloren hat. Das war's für Road to German Bowl für diese Woche. Danke, Christian. Mehr Football gibt's natürlich am Wochenende bei meinsportradio.de, wenn wir das Spiel übertragen mit Dennis Frerich zusammen. Bin ich dann in Hildesheim. Hildesheim Invaders gegen die Hamburg Huskies. Das ist also das Radiospiel der Woche. Und, so Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder bei Road to German Bowl, wenn wir dann wissen, wie diese ganzen Spitzen, wie diese ganzen wichtigen Spiele im Norden ausgegangen sind. Machen Sie es bis dahin gut. Tschüss.
This is GFL Football.
Road to German Bowl. Der GFL-Podcast mit Nicolas Martin und Christian Schimmel. Auf meinsportradio.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.